Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Hallo und herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Anna Sebizek, ich bin von Jung.
Mein Name ist Nathalie Bräuninger und ich bin vom Rotonda Business Club. Und gegenüber von uns sitzt Nicole Höhr, Gründerin und Geschäftsführerin von Coinel Development. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Nicole, wir haben eine Schnellfragerunde für dich vorbereitet, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich erstmal etwas besser kennenlernen. Und ich starte direkt rein. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Immer Architektin. Ja, mit 13 schon. Ja, wirklich.
Hast
sehr
du familiäre
konkret.
Prägungen?
Nee, gar nicht. Papa, mein Vater, Mama? War Rheinschiffer. Ah, nein, gar nicht. Nee, also wirklich so war immer meine wirkliche Leidenschaft mit 13. Also davor weiß ich gar nicht. Müsste ich drüber nachdenken.
Ja, spannend. Ich glaube, da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Frühaufsteher oder Nachteule?
Beides.
Okay, du schläfst nicht.
Doch, ich kann gut schlafen, aber ich möchte das nicht so kategorisch ausschließen. Also manchmal bin ich der Typ, der steht früh auf und manchmal kann ich gut lang schlafen. Das ist eigentlich so wie mein ganzes Leben. Ich glaube, das ist so, ich würde nicht mich auf einer Seite so verbriefen. Ja, ich bin da ein bisschen flexibler.
Womit kann man dich nach Feierabend begeistern?
Oh, nach Feierabend begeistern. Ja, ich finde Garten wunderbar. Ich habe einen großartigen Garten. Ich finde eine Runde mit den Hunden durch die Felder, es ist wirklich toll. Ich finde ein gutes Glas Wein, oh, eine Runde Sport. Also auch da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Man muss einfach nur versuchen. Also jede Menge Möglichkeiten, mich zu begeistern. Ja, das ist so eine kleine Auswahl.
Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Von Seethaler, Das Café ohne Name. Das ist ganz spannend. Ich habe Urlaub angefangen, bin ich durchgekommen.
Ich nehme ja die Buchideen mal unserer Gäste auf. Ich habe jetzt das letzte Buch gelesen, was uns Friederike Krinn empfohlen hat. Sehr gut übrigens. Wir können mal so eine Reihe machen.
Welches war das?
Sag ich dir hinterher. Was darf in deinem Arbeitsalltag nie fehlen?
Inspiration und Kreativität. Ich glaube, ganz wichtig. Auch da Abwechslung. Also einfach nicht nur ein Thema, sondern immer wieder neu. Ich glaube, einfach sich neu zu erfinden.
Wo holst du dir Inspiration her?
Ja, aus meinem Umfeld. Ich bin ein guter Beobachter. Ich schaue mir vieles an. Ich nähere mich aus allen möglichen Themen, Beobachtungen, Zeitschriften, Gesprächen. Ja, was so die Welt so bietet. Das ist ja zahlreich. Und das ist so mein, ja, das begeistert mich.
Mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
Ich fühle mich ganz wohl. Muss ich?
Ja, umso besser, oder?
Na, weiß ich gar nicht. Ganz viel. Ich glaube, es ist gar nicht so, dass ich eine namhafte Person nennen möchte. Ich glaube, es gibt schon Menschen, die man so beobachtet, wo man denkt, na, wie ist das so mit denen? Oder was machen die so? Aber tauschen, ja, weiß ich gar nicht, ob ich tauschen möchte. Ja, ich fühle mich schon wohl.
Okay, ich würde sagen, wir lassen das mal so stehen.
Ja, vielleicht später nochmal kommt mir noch ein Name, wo ich denken würde, oh, cool. Ja, es gibt schon natürlich Menschen, wo ich denke, wow, wie ist das so, wenn die so leben und morgens aufstehen, was machen die so? Aber so generell, nee, denk mal drüber nach.
Gibt es ein Motto oder einen Leitsatz, der dich begleitet?
Ich glaube, das ist so, so weit wie möglich das Leben leben. Ich glaube, immer so sich bewusst machen, wie gut es uns geht und das zu genießen. Ich glaube, das immer wieder zurückzubringen zu sich selbst und zu sagen, oh Mensch, das läuft ja echt schon toll. Und nicht so in Kleinigkeiten stecken bleiben und auch in Kleinteiligkeiten. Ich glaube, so im Großen und Ganzen das Große zu sehen und das wirklich auch zu genießen. Also wahrzunehmen und zu wertschätzen. Ich glaube, das ist eine wesentliche Qualität, wenn man das mal wieder kann.
Musstest du das lernen oder hast du das schon immer so in dir drin? Jetzt kommen wir hier von der Schnellfragerunde so langsam raus.
Ich glaube, mein Vater war ein total Genussmensch. Also ich bin extrem qualitätsorientiert oder genussorientiert erzogen. Aber ich glaube, das ist auch wieder ein Bewusstsein, immer wieder zu wahrzunehmen, was man hat und nicht in so einer Schnelligkeit drüber hinwegzugehen. Man ist ja oft auch in dem Defizit und nicht in der Qualität. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ich auch gelernt habe. Ja, das ist so ein wie frei nach Nietzsche, da halb zog man sie, halb sang sie hin. Ich glaube, das ist so ein Prozess. Und dann steht der Prozess, immer wieder zu sehen, wo man steht und auf was man Lust hat. Und ja, ich habe, glaube ich, die Grundvoraussetzung habe ich gelernt. Bisschen erzieherisch. Meine Eltern, ja, mein Vater besonders. Ja.
Okay. Wir haben noch eine letzte Frage. Dein Lieblingsmoment in deinem Job?
Ja, ich meine, der Lieblingsmoment als Entwickler ist natürlich, wenn du irgendwann vor einem Gebäude stehst und es ist fertig. Ich meine, das ist großartig emotional, wenn man so sieht, so viele Menschen haben eine Idee verfolgt und irgendwann ist diese Idee real. Das ist schon ein großer Moment. Also das ist schon das größte Kino, was ich mir vorstellen kann. Deswegen mache ich das auch immer. Und wenn man dann vorbeifährt und denkt so, ah, guck mal, das haben wir geschaffen, darauf bin ich schon mächtig stolz, ja. Ja, und nicht alleine, wir sind ja Teams und nur so geht das.
Du hast ja eigentlich Architektur studiert, ne?
Genau.
Wo hast du studiert?
In Mainz, Architektur in Mainz studiert.
Okay, und dann hast du im Architekturbüro gearbeitet oder erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang, wie man dann eine eigene Projektentwicklung gründet.
Ja, ich habe Architektur studiert in Mainz, habe damals schon in so einem alten Loftgebäude so ein echtes erstes Architekturbüro gehabt, ganz lustig. Haben wir direkt ausgebaut.
Erstes eigenes im Studium direkt.
Ja, im Studium schon, mit Architekten zusammen, es war ganz lustig. Und haben schon Wettbewerbe gemacht. Also ich durfte es ja nicht offiziell, aber es mitgemacht. Und ich weiß noch, so ein altes Loftgebäude, so eine alte Fabrik auch. Da hatten wir einen Raum hinten und der wurde erschlossen durch einen weiteren Raum. Da hatten wir so ein Softball-Tennisfeld und so. Es war sehr lustig. Und da war meine erste unternehmerische Aktivität schon da. Also ich war schon von vornherein eigentlich in diese Richtung gegangen. Und dann habe ich für Albert Speer gearbeitet, auch noch im Studium. Ja, und dann bin ich zur Deutschen Bahn damals gekommen.
Okay.
Genau, in die Projektentwicklung, ja, das war der Zufall. Ich bin empfohlen worden von Speer quasi zur Deutschen Bahn. Und die haben damals halt eben ganz viele Immobilien entwickelt. Damals quasi für die Deutsche Bahn, für den rechtlichen Nachfolger und haben Eigentum geschaffen und wir haben ganz spannende Gebäude gebaut. Und wir waren alle jung, dynamisch und hatten wirklich keine Berufserfahrung und learning by doing. Und das war tolle Zeit. Auch zu den Kollegen noch wahnsinnig viel Kontakt und sind immer noch im Austausch und haben dort halt eben Projektentwicklung betrieben. Baurecht geschaffen, bahnspezifisches Baurecht, ein ganz spannendes Gebäude noch in Hamburg gebaut, direkt in den Schienen, das 100 Meter lang ist. Und also es ist schon ganz lustig gewesen. Viele spannende Aufgaben.
Wie lange warst du da?
3,5 Jahre, 4 Jahre.
Und dann?
Ja, und dann habe ich Immobilienökonomie studiert. So war ich, hatte auch schon Immobilien. Ich hatte mein Fachabi, nicht mein kein Fachabi, mein Abi gemacht in Wirtschaft und hatte immer schon diese beiden Teile, diese Kreativität, das Zeichnen. Da bin ich, das ist meins. Und auf der anderen Seite aber auch diese wirtschaftliche Seite. Und dann bin ich habe ich Immobilienökonomie studiert an der EBS in Oestrich-Winkel damals. Das hat mir Spaß gemacht und dann bin ich zur Bank, aber nur ganz kurz, weil das nicht so meine Welt war. Also es war mir zu akademisch oder zu wenig dynamisch und habe Gutachten geprüft. Und dann bin ich halt eben, habe ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht.
Offiziell dann?
Offiziell, genau. Ja, bin da zum ersten Mal in die freie Welt, in die freie Wildbahn und dann haben wir uns mit mehreren selbstständig gemacht. Und aber privat und beruflich so ein bisschen verbunden, das haben wir dann getrennt, das ein Jahr gemacht, haben ein Projekt auch gekauft, das auch gemacht und dann bin ich damals zu Development Partner gegangen und da war ich sehr lange als Geschäftsführer und habe halt eben Geschäftshäuser entwickelt. Das war halt eben einer meiner großen Zwischenstationen.
Und dir ist dann aber ja auch schon relativ früh klar geworden, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, dass du mit Gebäuden mehr machen willst als nur Rendite erzielen. Gab es da einen bestimmten Moment, der dich geprägt hat, wo du gesagt hast, ab hier ändere ich jetzt was oder hat das schon immer in dir geschlummert?
Ich glaube, ich habe so ein Grundbedürfnis. Ich sehe Immobilien, habe da so eine leidenschaftliche Beziehung vielleicht sogar zu. Ich sehe die und habe immer so eine Idee, was kann man noch draus machen. Und ich glaube, eine wesentliche Veränderung war damals, ich habe mich ja selbstständig gemacht, vor mittlerweile 15 Jahren. Da war meine Tochter gerade 2, so ziemlich klein. Und dann gab es auch nur den Weg Selbstständigkeit für mich so. Und dann bin ich sehr schnell in so einen Kreis gekommen von Social Entrepreneuren, die auch Schule entwickeln in Berlin, das Genesis-Institut, David Diallo, die ganze Welt darum herum. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil mir immer schon klar war, dass wir einfach eine Veränderung auch bei Schule brauchen, was ja auch in diesen sozialen Aspekt geht. Damals haben wir diskutiert, wie wir Social Funds machen können, aber es war halt eben viel zu früh für die Immobilienwirtschaft. Und das war für mich damals schon so, die eine Seite muss man kennen und verstehen, um Projekte wie dieser Art machen zu können, also anders zu denken und andere Wege zu gehen. Und es ist ja heute auch immer noch schwierig genug, andere Wege zu gehen und wenn man so kleines Unternehmen ist, aber das war für mich schon eine wesentliche Voraussetzung damals und hat mich sehr beeindruckt, die Dynamik und das Engagement von den Menschen. Und ich glaube auch, dass das halt eben viel mit unserer Gesellschaft macht. Und das hat mir damals schon immer so eine Entscheidung für mich gewesen, dass sobald die Momente kommen, das richtige Projekt oder die richtige Zeit, wie auch immer, vielleicht sogar beides, dass ich das mache.
Kommt wieder die Flexibilität und die Offenheit im Denken, die du mitbringst.
Ja, total. Also ist für mich so ein Grundveranlagung. Ja, ich bin auch systemischer Coach, habe dann auch eine Trauerbegleitung-Ausbildung gemacht. Also eigentlich nicht, weil ich als Trauerbegleiter oder als systemischer Coach arbeite, aber es hat was mit Entwicklung zu tun. Und ich glaube, es ist einfach spannend zu sehen, wie man sich entwickelt oder die Gesellschaft sich entwickelt und was man daraus machen kann. Und das hat es gezeigt. Und das verbindet sich auch stark mit meinen Projekten.
Gab, du hast gerade die Bahn erwähnt, dass das ein Moment war oder ein Arbeitgeber, der dich sehr geprägt hat. Wer hat dich sonst so geprägt oder gab es Vorbilder in deinem Lebenslauf?
Ja, das Thema so Mentoring hatte ich nicht. Das war damals auch nicht so üblich. Ich mache den Job jetzt auch schon 25 Jahre. Letztes Mal drüber nachgedacht, dachte, wow, 25 Jahre. Das hatten wir nicht, hatte ich nicht. Also es gab in der Zeit nicht so richtige Vorbilder. Es war ja sowieso als Frau, als vor 25 Jahren, ich weiß, die Expo Real war so die erste große Messe. Und man war wirklich so ein, es gab schon Frauen, aber nicht in leitenden Positionen oder die irgendwie was zu sagen hatten. Und das hatte ich eigentlich nicht. Deswegen finde ich das toll, wenn es sowas gibt, dass man Mentoren hat oder Vorbilder hat. Ich glaube, das ist total wichtig, weil es vieles erleichtert. Mhm. Ich glaube, aus der Frauenwelt gab es nicht so viel, aber ich habe schon geguckt, aber weniger aus der Immobilienbranche. Aber ich könnte jetzt keinen konkreten Namen nennen, wo ich denke, der hat mich besonders beeindruckt. Das glaube ich, da auch die Melange aus verschiedenen Welten, verschiedenen Menschen, verschiedenen Bereichen außerhalb auch der Immobilienwirtschaft.
Was würdest du sagen, war so der mutigste Schritt oder die mutigste Entscheidung in deiner Laufbahn? War es dann der Schritt in die Selbstständigkeit?
Also Entwicklung ist ja immer mit mutigen Schritten in Verbindung zu bringen. Also ich habe darüber, ja, denke ich öfters nach, was war der mutigste Moment? Ich glaube, Selbstständigkeit war einer der Schritte. Mhm. Es ist gut, dass man nicht weiß, was alles so kommt. Das ist immer lustig. Und das ist sicherlich ein Schritt. Ich glaube, einfach diese Themen anzugehen, aber auch Projekte sind immer wesentliche Schritte. Und das ist das auch, was ich spannend finde, immer diese Schritte zu gehen und zu sagen, wie auch unser Projekt Werft. Alle haben gesagt, oh Gott, das ist keine Lage, das ist nicht interessant, was machst du da? Und dann zu zeigen, dass in solchen Objekten total viel Spannendes drinsteckt, dass wir da Zukunft kreieren können, dass es da Modelle gibt, das interessiert mich. Also deswegen sind es immer wieder mutige Schritte, immer unterschiedlich, aber der erste war schon auch mutig, ja. Mutig und entscheidend für mich, also so Revue passierend. Also selbstständig zu sein, ist ja schon, egal wo du herkommst, eine ganz andere Liga. Also es wird neu geschrieben, das Buch in dem Moment.
Was bedeutet der Name Cornell? Spreche ich es richtig aus?
Ja, Cornell, ja, es ist auch nicht ganz einfach auszusprechen. Es wird ganz unterschiedlich ausgesprochen, aber es ist ganz lustig. Ja, Cornell ist eigentlich ein Anagramm von Nicole. Also es hat gar nicht so, es ist quasi kreiert worden bei 3 Flaschen Rotwein mit einem Freund aus dem Investmentbanking, der ganz viele neue Gesellschaften immer kreiert und eine Arbeitskollegin. Und es war sehr lustig. Und wir haben es dann gefunden und ich habe es direkt eingetragen und eine Woche später hat mich jemand gefragt, ob er mir die Website abkaufen kann. Und ich dachte mir, ja, wow, ist der richtige Name. Und ich habe es nie bereut. Also von daher.
Okay. Ja, es ist, wie viele Mitarbeiter hast du? Oder?
Wir sind zu 8. Ja, es ist eine kleine Managementgesellschaft und sind halt eben, kooperieren halt eben mit vielen zusammen. Wir sind quasi, ja.
Wie wählst du die Menschen aus, mit denen du arbeitest? 8 Personen sind jetzt schon, ja. Ich würde sagen, kein kleines Team, aber ein sehr konzentriertes Team doch. Wie wählst du die Personen aus?
Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir gemeinschaftliche Wertevorstellungen haben. Also für uns ist halt eben das Thema auch eine Weiterentwicklung ein wichtiges Thema. Weiterzugehen, neue Punkte, neue Projekte zu lokalisieren, zu finden, mit anderen zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten eigentlich sehr stark in Kooperation. Das heißt, wir nähern uns auch aus solchen Prozessen, weil wir auch nicht alles machen können. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit sehr beständigen Unternehmen zusammen. Also dann mag es Anwälte sein, Steuerberater, die sehr professionell mit uns arbeiten. Und ich glaube, wichtig ist halt eben, dass man so ein Grundverständnis für das Thema hat und Lust darauf, dass es nicht immer dieselben Themen sind, dass wir nicht einen Supermarkt nach dem anderen bauen, sondern dass wir immer wieder neu denken und deswegen auch vielleicht die eine oder andere Schleife auch gehen und einfach uns damit nicht zufrieden geben. Und ich glaube, das muss man wollen. Ich glaube, das muss man schon auch Lust drauf haben, zu sehen, es ist der Prozess und man ist das Ziel vor Augen, wie es immer sein wird, und sich darauf einzulassen. Ja, man braucht schon eine gewisse Grundflexibilität. Also wenn man erwartet, dass das immer wieder gleich ist, natürlich sind viele Themen immer wieder gleich, aber manche Themen sind auch ganz anders. Also ganz unterschiedlich.
Ja, ich könnte mir vorstellen, du bist vielleicht auch jemand, der sagt, ach, lass uns mal das ausprobieren und vielleicht das und so. Und dann müssen die Mitarbeiter ja mitgehen und nicht so, ach, jetzt kommt sie schon wieder mit einer neuen Idee, oder?
Absolut. Also ich glaube, man darf sich nicht schrecken lassen davon. Also man muss mehr das Potenzial sehen als das Problem. Also ich glaube, auch das auch ist auch ein Thema. Ich glaube, in der Projektentwicklung, du hast ja immer wieder Herausforderungen. Es ist ja nie so, dass man sagt, okay, wir starten bei A und B ist das Ziel und laufen direkt auf B. Du merkst dann, B läuft nicht, dann musst du eine andere Zielgröße anvisieren und halt eben auch einen Umweg laufen und dann, um zum Ziel zu kommen. Ich glaube, das ist schon auch Teil des Prozesses, damit zufrieden zu sein. Und belohnt wird man natürlich, wenn das Projekt irgendwann fertig ist und man sagt, ja, war zwar nicht immer einfach, was normal ist, aber das Ergebnis zählt. Und dann ist das natürlich auch eine große Anerkennung.
Kannst du kreativer arbeiten in der Projektentwicklung als Architektin?
Ich habe als Architektin, sagen wir mal, den überwiegenden Teil meiner beruflichen Laufbahn habe ich als Entwickler gearbeitet. Ich bin sehr gut im Entwurf, aber ich glaube, ich bin eigentlich ein besserer Konterpart. Also ich kann sehen, was nicht so funktioniert oder könnte Vorschläge machen. Deswegen kann ich das gar nicht sagen. Mhm. Ich bin einfach schon so lange Entwickler und auch, glaube ich, von Grund auf Entwickler mit ganzer Seele, mit ganz Leib und Seele, wie ich das immer sagen mag, dass ich das gar nicht beurteilen kann. Ich bin, glaube ich, mehr Entwickler als Architekt. Wobei die Frage, schließt sich das aus? Also ich glaube, das ist einfach alles ein Teil. Ich glaube, das ist die Frage. Ich bin auch Kauffrau. Das sind alles Anteile. Ich glaube, es gibt nicht nur die eine und die andere Seite.
Ja, total.
Wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Habt ihr da auch feste Partner aus der Architektur, mit denen ihr immer wieder zusammenarbeitet? Und zweite Frage direkt dazu, würdest du sagen, da hilft dir dein Hintergrund in der Zusammenarbeit für mehr Verständnis?
Also wir haben viele Projekte mit denselben gemacht, also mit den Teams gemacht, auch früher. Mhm. Zurzeit ändert sich das immer wieder. Ich glaube, man muss halt eben gucken, was halt eben passt. Das eine Mal ist es so und das andere Mal ist es so. Das hängt auch mit dem Projekt zusammen. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, man macht das immer. Wenn du immer dasselbe machst, dann ist es natürlich schon so. Aber wir beschäftigen uns ja sehr stark mit Bestand. Von daher hat Bestand natürlich auch bestimmte stereotypischen Eigenschaften. Man muss sich damit gut auskennen. Aber es hat was damit zu tun, wo baust du das Projekt? Also ich würde jetzt nicht jeden Architekten nach Hamburg mitnehmen oder nach Berlin oder nach Düsseldorf. Also ich glaube, man muss das sehr unterschiedlich sehen. Das findet sich aber dann auch. Ja, absolut. Und dann glaube ich, ist das eine Frage, in der Umsetzung brauchst du schon sehr viel Bestand. Du brauchst immer Unternehmen, wir haben zum Beispiel Statiker, mit denen wir gerne arbeiten, weil wir wissen, die können das gut und machen das halt eben anders als die anderen vielleicht oder haben eine spezielle Vorgehen, was uns gut gefällt. Also das ist in dem Fall, kann man das auch nicht so generalistisch sagen. Gibt so viel Gute.
Sehr gut.
Du hast vorhin auch schon ein konkretes Projekt angesprochen, die Werft, beziehungsweise Werft 16, ein früheres Finanzamt. Erzähl uns doch etwas mehr dazu. Was versteckt sich hinter dem Projekt?
Ja, die Werft 16, das ist in Herd, Düsseldorf-Herd. Ich weiß nicht, Düsseldorf kennt, weiß, dass Herd ja nicht unbedingt der Nabel der Welt ist. Und als ich das Projekt gefunden habe, gehört es in einen Fonds und es war 7 Jahre leer. Und ich stand, habe mir das Projekt angeguckt, habe es gesehen, habe gedacht, ich frage mal nach, ob sie es verkaufen.
Ach, du bist aktiv?
Ja, okay. Ja, ich bin vorbeigefahren und habe gedacht, ach, guck mal, ist ja interessant. Okay. Und dann habe ich besichtigt und stand oben auf dem Dach, auf dem Kiesdach, was ja heute unsere Dachterrasse ist und unsere Terrasse unseres Büros und guckte auf den Rhein und dachte mir, oh, großartige Idee. Und dann guckte ich mir das Umfeld an, das ist so ein bisschen zwischen Industrie und gewachsener Struktur. Und dachte mir, eigentlich ist ein spannender Ort für Entwicklung. Weiß nicht, das war so ein Gedanke. Eigentlich wollte ich eine Schule dort bauen, wenn ich ehrlich bin. Das war der erste Impuls. Und wir haben es auch geplant und überlegt, ob das geht. Aber dann ist es ja das geworden, was heute halt eben ist. Das heißt, ein Raum für 11, 12 Unternehmen, die halt eben dort ihren eigenen Space haben und die teilen. Also Teilen und Teilhabe einer der wesentlichen Grundfaktoren sind. Und bin ganz happy damit. Wir sitzen selbst dort. So, noch irgendwie, ja doch, gerade super, da auch länger. Also immer die Frage, wo es uns auch hinführt. Und wir teilen. Das heißt, wir haben Gemeinschaftsräume mit Kamin, wo auch gekocht wird und Besprechungsräume. Das heißt, nicht jeder braucht maximal alle strukturellen Themen. Wir haben Kinderbetreuung, das heißt, wir haben eine Großtagespflege. Das heißt, wir haben Mieter, der ein Angebot in die Hausgemeinschaft macht. Also es geht immer auch darum, wie bist du finanziell interessant, wie bist du wirtschaftlich. Ohne Coworking zu sein, also ohne teuer zu werden, was Coworking ja durch das Management bedingt. Wir haben Sport, das heißt, wir haben zweimal die Woche kommt jemand einmal zum Yoga morgens und jeder, der im Haus möchte, kann halt eben kommen.
Wie wird das angenommen?
Ganz gut. Also es gibt immer wieder Stärken und Schwächen, so gerade wetterungsbedingt bei Outdoor. Also Und deswegen versuchen wir halt eben so was große Unternehmen wie E.ON und Co. Die haben ihre Kinderbetreuung, die haben Sport, die haben große Räumlichkeiten. Aber kleine Unternehmen haben ja meistens nur ihr Türschild. Und wie wird ein Unternehmen Employer's Brand? Wie bist du interessant für deine Mitarbeiter? Wie kannst du Zukunft denken? Wie kriegst du die Ressourcen, die du brauchst, um dich zu entwickeln? Und durch das Angebot, in dem wir Identität geben und spannende Räumlichkeiten wirklich, also diese Gemeinschaftsräumlichkeiten, die wirklich gut angenommen werden, haben die halt eben ein anderes Angebot und sind gar nicht viel teurer. Also es ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, glaube ich, für die Unternehmer. Und sie müssen sich nicht um alles kümmern.
Das hat auch den Polis Award bekommen, das Projekt, ne? Und ich glaube auch nominiert oder Award für den Social Impact Investing Award,
ja.
Wo wir bei Social Impact Investing sind. Was bedeutet Impact für dich?
Ja, ich glaube, wir brauchen halt eben mehr Projekte, die einen Impact halt eben haben, auch in gesellschaftlicher Sicht. Ich glaube, das lässt sich super verbinden. Ich glaube, das ist kein Entweder-Oder. Ich glaube, dass desto mehr wir eine Verzahnung mit anderen Themen haben, dass wir zunehmend interessanter werden. Also wir brauchen ja in unserer Branche oder in der Immobilienwirtschaft auch mehr soziale Aspekte. Ich habe ja vorhin auch erwähnt, dass wir schon vor Jahren gedacht haben, Social Funds oder in dieser Hinsicht zu denken, inwieweit hat eben Mehrwertgesellschaft hat eben auch einen Mehrwert für unsere Projekte sind. Und ich glaube, da gibt es eine wahnsinnig interessante und spannende, auch unternehmerisch spannende Koexistenz. Das heißt, wenn wir eine Verbindung haben mit dem Umfeld, wenn wir eine Verbindung haben mit den Menschen, wenn wir eine Verbindung haben mit dem, was es braucht, Immobilien spannend werden zu lassen, haben wir halt eben viele Möglichkeiten, eine andere Entwicklung vorzunehmen und auch mehr Potenziale zu schaffen. Und wir haben es mit der Werft 16 ja auch in einer Lage, die nicht wirklich spannend war früher. Also wenn man sieht, es passiert viel. Man sieht so, ein Projekt kommt und es kommen ein bisschen Projekte nach und es ändert sich, Umfeld, langsam, so wie es auch gut ist, also sukzessiv, damit auch Wachstum, gesundes Wachstum stattfinden kann. Da sieht man halt eben, dass da halt eben unmittelbar ein Impact raus entsteht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für unsere Orte, die wir schaffen, weil Identifikation ohne dem geht es nicht in unseren Orten, also Innenstädten oder wo auch immer wir jetzt neue Herausforderungen sehen und dem uns stellen müssen.
Messt ihr Wirkung irgendwie, also wirklich mit Excel-Listen und so? Es gibt ja vom ICG dann die Wirkungsmessung. Meinst du, es braucht sowas? Ist es irgendwie einfacher zu wissen, okay, ich habe den Social Impact so und so viele Punkte jetzt? Ist es einfacher in der Finanzierung?
Ja, bis dato noch nicht so. Also in der Vergangenheit, also KPIs schon, wir beschäftigen uns mit dem Thema KPIs. Wir haben auch das Thema für Schule entwickelt. Also sozusagen, was sind die KPIs, wenn du Schule baust? Wie kann man das messen? Das sollte man auch tun. Wir können das ja auch tun mit der Wohlbefinden von halt eben Büroräumlichkeiten. Wie zufrieden sind halt eben die Leute in den Büroräumlichkeiten? Das hängt ein bisschen mit der Größe des Projektes zusammen. Du musst es ja wirklich auch messen. Du musst Befragungen durchführen und das halt eben machen. Da sind wir bis dato noch nicht dazu, haben wir noch nicht gemacht. Wir kennen die Verfahren aber auch und haben die Grundlagen dafür gebracht. Wir messen es ein bisschen zum jetzigen Zeitpunkt noch in der Zufriedenheit der Mieter. Also insoweit sind sie zufrieden, haben die Bedürfnisse, wie wird es angenommen, was sind Anregungen, will man bleiben über die Mietzeit hinaus. Wir haben zum Beispiel auch Regelungen, wo wir sagen, es gibt keine Option in beide Richtungen. Es ist nicht nur der Mieter kann eine Option ziehen und verlängern, sondern es gibt Gegenseitiges. Das heißt, wenn wir Spaß aufeinander haben, wir haben beide einen guten Job gemacht. Der eine war ein guter Mieter, in dem er Spaß hatte und sich auch integriert hat oder nicht integriert, weniger, aber zumindest involviert. Mhm. So. Und der andere hat halt eben, der Vermieter hat halt eben seinen Job gemacht und hat gesagt, Mensch, mich interessiert wirklich, was du da tust und machst und wir wünschen uns, dass du dich wohlfühlst. Dann ist das etwas, was man halt eben ganz gut erleben kann.
So mehr geben und nehmen zwischen Mieter und Vermieter. Also dass die Bindung mehr verstärkt wird, richtig?
Ich glaube, das ist total wichtig, ist, dass, wenn du dauerhaft halt eben Bezug zu deinen Immobilien haben willst und zu deinen Mietern und keinen Mietwechsel so oft, dass du einen Bezug haben musst zu den Leuten. Ich glaube, wenn du das nicht hast, hast du dauerhaft ein Problem. Ich glaube auch, das zeigt sich halt eben jetzt, wie weit bist du mit den Leuten zufrieden, wie weit, also die Leute mit dir als Vermieter, wie weit erfüllst du die Bedürfnisse? Und manchmal ist es, glaube ich, auch ganz einfach, wie weit setzt du dich mit mir auseinander? Das ist eine Frage der Auseinandersetzung. Also interessiere ich mich für dich gegenseitig? Ja, nein. Und deswegen hätte ich gar keine Angst vor dieses Thema, keine Mietoption. Also wir haben das damals auch bei der Werft 16 eigentlich ganz charmant umgesetzt und keiner hatte damit ein Problem. Also dieses Freie, es hat ein bisschen was mit Vertrauen zu tun. Vielleicht unüblich, weiß ich. Wir haben auch Mieter abgelehnt, vermeintliche, wirkliche Top-Mieter und weil wir geglaubt haben, dass es nicht in die Hausgemeinschaft passt. Aber es ist nicht einfach, das zu kuratieren. Ich glaube, man muss schon gucken, dass man sich damit auseinandersetzt. Ich glaube aber, dass es ein großer Mehrwert ist, wenn man das tut.
Du hast gerade auch schon kurz das Umfeld angesprochen. Wie geht ihr bei den Nachbarschaften vor? Wie bindet ihr die ein?
Also es ist immer auch ein eigenes Thema für sich. Also wir haben mit den Leuten gesprochen, wir haben auch Feiern gemacht. Unser erstes Handtun war erstmal eine größere Feier. Das hat alle ziemlich, besonders unsere Banker, ziemlich irritiert. Es war ganz gut. Wir haben so eine Housewarming-Party gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir bringen diesen Ort, machen wir wirklich, geben so eine Energie. Das klingt jetzt komisch, aber es ist einfach so, wir akzeptieren ihn und wir feiern ihn, das Projekt. Und es war eigentlich eine gute Entscheidung. Und die Mieter damals in der Werft 16, wir haben ja in Corona auch vermietet, was keine einfache Zeit war. Und die Leute, die Lust drauf hatten, das war eine Entscheidung von 2 Sekunden. Es war wirklich so reinkommen, das Gefühl haben, ey, komm heim nach Hause. Und wir hatten auch direkten Kontakt und das ging super. Also es waren auch die Leute, die sofort gesagt haben, ja, das ist genau meins. Das war halt eben, merkt man, das ist keine Entscheidung von, oh, überleg mal. Und dann geht es auch nicht um 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent. Es geht eigentlich um die Tatsache, fühle ich mich wohl, finde ich mich hier wieder, sehe ich mich hier. Und in den anderen Projekten, die wir gerade denken, ist es wirklich auch, wie kann ich Raum teilen? Wie kann ich Räume teilen in, also zum Beispiel Besprechungsräume? Besprechungsräume sind abends immer leer. So, also wenn man Besprechungsräume in Büros gut organisiert oder in solchen Häusern gut organisiert, könnte ich sie teilen. Also ich könnte sie kuratieren, ich kann sie teilen mit der Gemeinschaft und könnte ein Angebot machen für gute Ideen. Und man könnte sich bewerben als Idee und dann könnte man sagen, wir öffnen sie durch kluge Zugangssysteme in den freien Raum nur für bestimmte Menschen. Es ist relativ einfach und schon hätte das Haus eine Integration. Also manchmal sind kleine Ideen so wertvoll und nahrhaft für solche Projekte und machen es einfach menschlich und nahbar. Und ich glaube, nehmen die Distanz hat eben zu vielen Sachen, die wir sonst so haben.
Was würdest du sagen, wie wichtig ist das architektonische Konzept für genau dieses Gefühl, um das zu erzeugen?
Also architektonisches Konzept ist, glaube ich, total wesentlich. Also ich glaube, es ist ein wirklich wesentliches Thema. Also wir haben zum Beispiel der Werft 16 ja oben so einen neuen Aufbau draufgesetzt und der ist so ein Landmark. Man merkt schon, man fährt so hin in so eine Gegend, wo man dann denkt, okay, komme ich denn an, bin ich richtig? Übrigens, die besten Hotels finden sich so. Wenn man irgendwo hinkommt und denkt, ah, ich glaube, ich bin falsch und dann denkt man, ach, ich bin doch richtig, großartig. Und ist so ein bisschen Insider. Und dann sieht man diesen Nugget und denkt so, ah ja, ich bin doch richtig. Und ich glaube aber, das ist auch ein Learning gewesen. Wir haben uns ja damals mit der Originalarchitektur auseinandergesetzt aus den 70ern, 80ern. Und am Anfang habe ich nur gedacht, nee, das nehmen wir jetzt alles raus und so. Das ist gar nicht die Idee. Ich glaube, man muss gucken oder könnte gucken, muss ja nichts. Aber was kann man erhalten? Was ist so verwendbar? Wir sind wirklich Upcycle-Freunde in jeder Hinsicht. Wir haben ein Möbellager, das heißt, wir können ganze Büros einrichten, wenn man möchte. Das ergibt sich daraus und wir haben das einfach und wir respektieren vieles, was ich früher vielleicht weggerissen hätte. Also es ist so ein Lernprozess auch da, zu gucken, was kannst du damit machen und es taugt so gut. Also es gibt so viele Sachen, wo ich gedacht hätte, nee, der geht nicht. Also wir haben eine Spiegeldecke rausgerissen und daran hänge ich heute noch. Das ist wirklich mein größter Verlust in dem einen Projekt und ich dachte, oh, die wäre so schön gewesen. Nee, weil sie einfach einen Wert hat. Also ich glaube, zu sehen, was man nehmen kann und wir haben vieles gelassen und waren sehr rough. Und das widerspricht manchmal der Architektur ein bisschen. Also wir haben so zwei Seiten. Unser Bestand ist ziemlich rough und bodenständig und hat andere Details und der Aufbau ist neu und zeigt das auch. Und man sieht diesen Dialog zwischen alt und neu. Und man darf ihn sehen. Und es muss nicht immer alles perfekt sein. Also ich glaube, da können wir uns auch so ein bisschen vielleicht manchmal frei von machen, von dem vermeintlichen Perfektion. Es geht sowieso nicht, Bestand lässt sich nicht perfektionieren.
An welchen Projekten arbeitet ihr gerade?
Ja, wir arbeiten jetzt zum anderen an dem Thema Galerieumbauten und Schule. Ja, das ist nicht so einfach, aber super interessant, da es auch eben politisch ist. Und wir planen gerade in Wuppertal eine Galerie um, zur Bibliothek, Schule, Erwachsenenbildung, Wohnen und Einzelhandel, roundabout 30.000 Quadratmeter und sind gerade mit der Stadt als wesentlichen Anker in Abstimmung, um das halt eben umzusetzen. Warum? Weil wir glauben, oder ich speziell auch glaube, die Innenstadt braucht andere Ankerpunkte als in der Vergangenheit. Ich habe ja sehr viel Einzelhandel gebaut, habe ja für Apple gebaut in Frankfurt. Und man sieht, dass wir nicht mehr so weitermachen können. Das ist kein Prozess von gestern oder vorgestern, der geht schon länger und wir brauchen neue Konzepte und ich glaube, da setze ich so an meiner Inspiration vor 13, 14 Jahren, dem Thema Schule. Wir brauchen Bildung in Städten, um Transformationen durchführen zu können. Wir brauchen Menschen jeder Art in der Stadt, um Begegnungen zu schaffen, um den Ort wieder zu wandeln und ihm alte Qualität zurückzugeben. Und ich glaube, diese zentralen Orte sind ganz wesentlich.
Das klingt großartig, wie du das beschreibst. Jetzt gibt es aber ja trotzdem auch immer irgendwo Zielkonflikte, also zum Beispiel zwischen Investoren und dem sozialen Anspruch. Wie gehst du damit um?
Ich glaube nicht, dass es ein Zielkonflikt ist. Ich glaube, dass es noch so ich glaube, dass es sogar ein Mehrwert ist. Ich glaube, dass wenn man einen Ort dauerhaft belebt und verschiedene Stakeholder Interessen dran haben, dass er dauerhaft beständig ist. Ich glaube, dass es ein wesentlicher Mehrwert auch für die Innenstadt ist und auch für den Investor. Die Stadt als Mieter ist immer eine gute Idee, also auch als Investorenseite. Weil man muss ja schon sagen, dass neue Projekte auch wie Bildungseinrichtungen natürlich in Deutschland was ganz Neues sind. In anderen Ländern wird das ja schon viel häufiger gelebt. In Deutschland ist das noch so ein bisschen, wir mieten von jemandem privatwirtschaftlich. Wie geht das denn? Was ist Vertrauensbasis? Ich glaube, da brauchen wir auch sehr viel Vertrauen und ein Miteinander. Und das schließt sich nicht aus. Also auch diese Makerspaces oder Zugänge für öffentliche Reiche, das ist ja etwas S. Also nimm einen Verein, den die Räumlichkeiten oder jemand, der sich selbstständig macht, die Möglichkeit hätte, diese Büros zu nutzen und oder diese Gemeinschaftsräume zu nutzen und dafür nicht zu zahlen, dann ist das ein Wirtschaftsförderungsaspekt. Dadurch schaffst du Zuspruch in einer Stadt und Belebung und integrierst den Raum. Und es ist eigentlich für dich gar nicht so teuer. Es ist für dich, der Raum ist sowieso leer abends, warum teile ich ihn nicht? Also es geht ein bisschen um kuratiertes Verhalten und eine Organisation dieses Prozesses. Ansonsten sind wir da relativ, lässt sich das sehr, sehr gut gestalten. Also es widerspricht sich nach meiner Meinung gar nicht. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass wir Lust drauf haben, sowas zu machen.
Du hast ja gerade von dem Umbau des Kaufhofs in Wuppertal erzählt, zur Schule oder Mixed-Use-Gebäude. Was für eine Bedeutung hat so ein Gebäude für die Stadt, beziehungsweise vor welchen großen Herausforderungen stehen unsere Innenstädte?
Ja, absolut. Die Innenstädte stehen vor zahlreichen Herausforderungen. Ich glaube halt eben zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben Veränderungen des Einzelhandels. Der Einzelhandel funktioniert nicht mehr so, wie es war. Die Flächengrößen werden kleiner. Aus einem großen Sportcheck wird das nur noch eine Etage, was auch immer. Also das, was wir haben, verändert sich komplett und wir brauchen dafür neue Konzepte. Und dementsprechend in großen Städten gelingt das einfacher, je nach Lage. Ich persönlich stelle fest, dass kleinere Städte oder mittelgroße Städte damit einfach ein großes Problem haben und kippen halt eben weg. Das heißt, dafür gibt es keine wirklichen Lösungen, keine Angebote. Und hinzu kommt sicherlich noch, dass halt eben die Eigentümerstruktur vielleicht auch gar keine großartige positive Veränderung will. Das wird auch passieren. Also nicht jeder Eigentümer hat auch ein Interesse, dass da jetzt kein, ja, wie auch immer, was auch immer drin ist. Vielleicht auch eine Kebabladen oder so, der auch für sich Berechtigung hat, aber natürlich keinen Zugewinn für eine Lauflage. Und dementsprechend sind die Städte halt eben zunehmend auch gefordert, da neue Konzepte zu finden, also die attraktiv sind.
Ist das jetzt nicht ein bisschen spät?
Also für einige Städte ist es zu spät, das glaube ich schon. Also das merkt man auch. In NRW merkt man das zahlreich. Wir haben uns eine Stadt angeguckt, die hat richtige Osteffekte im Westen. Also da will gar keiner mehr hin. Da hast du wirklich, denkst du, bist im Osten. Also hast du überhaupt keine Chance, irgendwie für Wohnungsbau eine gute Idee zu finden. Bei aller Kreativität. Es gibt aber Städte, die noch die Möglichkeit haben und ich glaube halt eben auch die Ernsthaftigkeit sehen sollten. Ich glaube, so ein Galeria-Thema zeigt sich ja, dass so schnell große, markante Gebäude in der besten Lage einer Innenstadt einfach leer stehen oder untergenutzt sind. Und man merkt ja, wie viel Impact das auf das Umfeld hat. Also das Gegenüber einer solchen Einrichtung nimmt unglaublich schnell seinen Lauf. Und da merkt man halt eben, in Wuppertal ist das auch so, das genaue Gegenüber in der B-Lage ist halt eben überhaupt nicht attraktiv. Und so geht es weiter und weiter. Je länger ein Gebäude leer steht, desto mehr Impact hat das auf das Umfeld. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte, weil das eine Innenstadt auch ziemlich schnell, ich finde, unattraktiv macht. Weil die Leute nicht mehr hingehen, sich belästigt fühlen, nicht das Gefühl haben, dass es attraktiv ist und dann lieber nach Düsseldorf fahren und die anderen großen Städte. Das sieht man zahlreich. Und das geht schnell. Also das ist 2-3 Jahre sind schon markant und auch wahrnehmbar.
Und je länger das leer steht?
Exakt, desto länger es leer steht oder untergenutzt ist. Das hat immer mit Leerstand zu tun. Das ist die Frage, wie sehr kümmert man sich um Gebäude? Man sieht ja, ob das sich jemand drum kümmert oder in der Weise. Und deswegen brauchen wir Ideen, die halt eben auch attraktiv und dauerhaft sind. Kein Fitnessstudio und kein Teddy an jeder Ecke, sondern schon auch eine Wertigkeit, die halt eben Wertigkeit nach sich zieht. Also man sieht ja, wenn man sich drum kümmert, wie ein Gebäude aussieht, ist die Nachbarschaft halt eben auch klug oder gut. Und wenn man das halt eben hat, und ich glaube, jeder Mieter oder Vermieter ist auch gefragt, also keine Pommesbude reinzunehmen oder sonstiges. So attraktiv vielleicht im Kurzfrist vielleicht auch die Miete zählt, es geht ja auch um die Perspektive. Was ist, wie attraktiv ist es denn noch für die Nachbarschaft? Und das ist dann so ein sukzessiver Verlauf.
Wie gehst du mit Kontra um? Also wenn du mit solchen Ideen kommst und man merkt ja, du kannst total gut überzeugen, wenn jetzt da irgendeine Wand kommt.
Naja, Wand gehört generell dazu, ehrlich gesagt. Ich glaube halt eben, wir haben immer unser Leben, also wir sind, kein Prozess ist ohne Grenzen. Also ich glaube halt eben, es ist ja auch gut ein Regulativ, um mal zu sagen, ah, jetzt bin ich total begeistert, jetzt würde ich gerne das weitermachen. Wobei wir neben meiner Begeisterung wir ja umsetzen. Also von daher bin ich schon da auch gewohnt, das wieder zu hinterfragen. Ich glaube, wichtig ist, wenn man sagt, das geht jetzt nicht weiter, zu sagen, okay, wie geht's denn weiter? Also was ist die Möglichkeit dahinter? Und ich glaube auch, schön wäre es, das würde ich mir wünschen, auch für die Zukunft, dass wir einfach mehr miteinander zusammenarbeiten und einfach mehr neue Ideen halt eben auch zulassen. Das ist einfach, dass man Innovation und Veränderung halt eben auch begeistert annimmt. So, und auch mitdenkt. Aber ich glaube, Limitierung oder dass man sagt, okay, jetzt muss ich einfach nochmal zurück oder einfach anders denken oder auch die Leute mitnehmen, das ist auch ein Teil des Prozesses. Also wenn du mich gefragt hättest vor 15 Jahren, hätte ich gesagt, ja, es muss ja so gehen und so. Und mittlerweile durch zunehmende Erfahrung würde ich sagen, ja, jeder hat seine Sicht der Dinge, ist so. Auch Politik, ich verstehe das sehr gut. Und wo wir vielleicht viel engagierter sind, sagen, ach komm, das kriegen wir hin, gibt es denn trotzdem Bedenken? Und gerade was neu ist, das verstehe ich ja auch, ist einfach manchmal auch so eine gewisse Angst. Wir verändern das, was wir kennen, gehen neue Wege. Das ist ja nicht immer komfortabel. Also wir müssen uns aus unseren Komfortzonen befreien. Das geht uns allen ja so. Und da verstehe ich natürlich gerade Politik von der großen Herausforderung steht, ihre Städte zu erhalten und neue Wege zu gehen und dennoch auch jeden mitzunehmen. Und das ist schon auch eine echt beeindruckende Aufgabe. Also von daher verstehe ich auch Widerstand. Ja, müssen wir dran arbeiten. Ne?
Susanne Peik hat im Interview zu uns gesagt, hat von Wachstumsschmerzen gesprochen. Das fand ich eigentlich ganz einen schönen Begriff, weil der ist ja so negativ geprägt. Aber eigentlich, wenn Wachstum ist, hat man Schmerzen, ja, aber danach besteht immer was anderes.
Ja, ich war jetzt gerade eingeladen in Bremen zu einer kleinen Podiumsdiskussion und da war mein Titel eben Transformation geht durch den Schmerz. Also ich glaube, dass wir Herausforderungen brauchen und dass wir maximal in den Schmerz gehen in bestimmten Themen, bevor wir uns verändern. Und ich glaube, Schule gehört dazu. Ich glaube, ich hätte den Transformationsprozess viel früher erwartet. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass es dann doch länger gedauert hat. Aber das ist halt eben unser Weg. Also nur weil wir ein Problem haben, heißt das nicht, dass jemand das Problem angeht oder Infrastruktur jetzt klärt. Jetzt ist das Problem so eskaliert, so stark, jetzt passiert was. Inwieweit, das werden wir sehen. Aber dazu bedarf es jeden einzelnen Projektes. Wir müssen halt eben Beispiele schaffen, wo wir zeigen, ja, es geht schon ganz cool. Zeig mal, guck mal. Und ich glaube, am besten wir reden darüber, wir zeigen es, wir nehmen Leute mit, wir begeistern dafür und dann ist es natürlich immer ein Angebot und es bedarf des Annehmens. Ja, also das bedarf natürlich auch der Professionalität. Also es bringt nichts, wenn du eine gute Idee hast und hinterher sagst du, ja, so Finanzierung weiß ich jetzt auch nicht und wie mache ich das noch und so. Also, aber auch unterm Strich, es ist schon echt ein anderer Ritt. Kollegen sagen immer, warum machst du nicht immer dasselbe? Die Werft 16 hat doch super geklappt. Das machst du das in Düsseldorf, das machst du noch in Berlin, dann machst du noch in Hamburg. Ja, dann ergibt sich so ein Galeria-Thema. Ich finde, es lohnt sich dafür zu kämpfen, einfach andere Ideen zu geben, also andere Wege zu gehen, damit wir halt eben auch andere Räume schaffen. Sonst machen wir immer dasselbe.
Es kommt jetzt sehr plötzlich, aber ich finde, das sind schon so großartige Schlussworte. Ich weiß nicht, Nathalie, hast du noch eine Frage?
Wenn du unbegrenzt Ressourcen zur Verfügung hättest, welches Projekt würdest du gerne machen?
Ja, auch da so eine spektakuläre Antwort. Ich bin so dankbar mit dem, was wir machen. Also ich glaube, die Projekte umzusetzen. Ich glaube, mehr von diesen Projekten umzusetzen, auch gern mit anderen noch mehr Ideengeber zu sein, Leute davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, neue Wege zu gehen und uns da in Größe überhaupt nicht zu limitieren. Also ich sehe da, wir haben 30.000 Wuppertal Quadratmeter, die wir da sehr professionellen Menschen. Ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten, jedes Projekt umzusetzen und schon von ganzen Quartieren, also spannende Quartiere zu machen, das wäre, glaube ich, auch nochmal spannend. Aber gerne im Bestand. Ich finde, das Bestandsthema ist hochspannend.
Gibt es eine Stadt, wo du sagst, da würde ich gerne?
Nee, also ich finde, ich bin ja gar nicht der große, ich brauche ja nicht mehr die großen Städte. Ich finde die großen Städte, Hamburg finde ich natürlich großartig. Wir haben auch so ein Projekt, was wir gerne machen würden. Also Hamburg ist eine große Leidenschaft für Hamburg. Habe da auch lange immer wieder gewohnt oder wir hatten da eine Wohnung. Das ist schon auch total spannend. Ich mag die Mentalität. In Berlin gibt es so viele Akteure dort. Ich glaube, da, wo wir gebraucht sind und richtig sind. Es gibt so kleinere Städte, die nicht die großen sind, wenn die großen bemühen sich ja alle. Manchmal denkt man so, also auch die mittleren Städte sind auch spannende Standorte. Also, weiß ich, Wuppertal fühlen wir uns gerade sehr wohl. Ist ja auch nicht jetzt Berlin, aber ich glaube, auch da gibt es große Möglichkeiten, Orte zu verändern, in positiven Sinne, also auch Inspirationen für die Innenstädte zu haben, um wieder zunehmenden Einzelhandel zu gewinnen, lokalen Einzelhandel, neue Formate. Und dort hat eben die Innenstädte hat eben vor der Verödung zu retten, was passiert gerade.
Ich wollte dich eigentlich noch fragen, wo du dich und Cornell in 10 Jahren siehst, aber ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Dass du im Hier und Jetzt lebst und wir flexibel sein müssen, was kommt und das wird sich schon alles so ergeben.
Ich glaube, wir arbeiten gerade an einem Konzept, das heißt Soul Society. Das heißt, es geht darum, Menschen, die, ich glaube ja, dass es auch viele Inspirationen gibt von Menschen außerhalb der Immobilienwirtschaft. Es gibt ja viele Unternehmer, die gute Ideen haben, aber auch Immobilienleute, die gute Ideen haben. Ich glaube, das kann alles so parallel existieren. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Menschen, die Lust haben, auch out of the box zu denken und neue Wege zu gehen. Ich glaube, das ist etwas, was mir am Herzen liegt, um zu sagen, wir schaffen noch mehr Unabhängigkeit, um die nächsten ersten großen Schritte zu gehen und mutige neue Projekte zu machen, um dort Veränderungen. Und Unternehmer sind natürlich können alle möglichen Leute sein, also nicht nur Immobilienleute. Es gibt da ganz viele Facetten und Möglichkeiten. Deswegen schaffen wir gerade so einen Denkerkreis, Innovationskreis, um uns wieder immer wieder rauszudenken aus dem, was wir gerade tun und uns von gegenseitig zu inspirieren. Und wenn ich mir das wünschen könnte, dass in 10 Jahren das echt eine größere Bewegung ist, die halt eben dort hat, eben Lust hat, Wein zu trinken, aber genauso gut Veränderungen zu schaffen im positiven Sinne. Also wir schauen mal.
Wir sind sehr gespannt, was danach kommt. Vielen Dank, dass du da warst, Nicole. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und deinen positiven Appell. Hier am Morgen.
Auf jeden Fall. Viel Erfolg.
Ja, danke.
Wir drücken die Daumen, aber das wird.
Auf jeden Fall. Ja, und danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, ciao.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jürgen.